Deutschlandfunk Kultur Vollbild.
Am 15. März 1922, also ziemlich genau vor 100 Jahren, da kam ein Meilenstein der Stummfilm-Ära und ein Meilenstein auch des Horrorfilms ins deutsche Kino: Nosferatu, Symphonie des Grauens von Friedrich Wilhelm Murnau. Der Film basierte zwar auf Stokers Buch Dracula, aber da Murnau die Rechte nicht bekam, benannte er seinen Vampir um und veränderte die Geschichte leicht. Filmwissenschaftler bezeichneten Nosferatu später als den wirkungsmächtigsten der alten Vampirfilme. Und dazu feiert auch noch ein zweiter Film seinen 100. Geburtstag und auch er hatte einen großen Einfluss auf den Horrorfilm Hexan von Benjamin Christensen. Über beide Werke spreche ich mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Herr Stiegelegger, beginnen wir mit Nosferatu. Was macht denn diesen Film so wichtig, dass er auch heute noch so bekannt ist?
Obwohl der Film ja damals kein kommerzieller Erfolg war bei seinem Start, hat er in vielerlei Hinsicht große Nachwirkungen und auch Bedeutung erlangt. Zunächst mal gilt er ja als ein Filmbeispiel des Expressionismus, was, wenn man ihn genauer betrachtet, eher für Filme wie Das Kabinett des Dr. Caligari gilt, der früher entstand. Bei Nosferatu ist ein größerer Einfluss der Romantik und auch der schwarzen Romantik, also dieser düsteren Aspekte der Romantik, vorhanden. Das kommt auch durch den Gothic-Fiction-Einfluss der Vorlage Dracula. Dann ist er in der Genregeschichte natürlich ein wichtiger Beitrag des deutschen Kinos zum Horrorfilm. Er ist aber auch da nicht der erste, sondern es gab vorher Filme wie Der andere, Der Januskopf von Murnau und eben Caligari. Also da ist Nosferatu in guter Gesellschaft, aber eins der frühen Beispiele. Und letztlich hat dieser Film massive Auswirkungen auf die aktuellere Popkultur gehabt.
Eine große Nachwirkung, sagen Sie. Es gab aber auch immer wieder Kritik, der Film sei antisemitisch. Wie ist das einzuordnen?
Die Kritik an Nosferatu ist dokumentiert unter anderem bei Siegfried Kraker und Anton Kees, die darauf hinweisen, dass der Vampir eine Metapher war, mit der man antisemitische Propaganda zwischen den Kriegsjahren, also zwischen den beiden Weltkriegen, umsetzte. Und deswegen lag es für die Kritik nahe, in Nosferatu ein antisemitisches Bild zu sehen. Auch die Tatsache, dass der Vampir hier die Pest bringt und mit ihm die Ratten kommen und so weiter, das ist alles eine Metapher, die auch in der Propaganda auftaucht. Man muss allerdings sagen, dass die Intention des Films definitiv nicht propagandistisch war und dass auch die Leute, die beteiligt waren, also Murnau, der ja ein homosexueller Filmmacher war, oder Galeen als Drehbuchautor und so weiter, waren Leute, die aufgrund ihrer persönlichen Familiengeschichten und so weiter auf keinen Fall dafür anfällig sein konnten. Also ist meine Einschätzung, dass es eine Lesart ist, und zwar eine betont negative Lesart dieses Films, die die Kritik hervorbrachte.
Sie erwähnten schon Friedrich Wilhelm Murnau als Regisseur. Wer waren denn die kreativen Köpfe hinter Nosferatu?
Ja, Friedrich Wilhelm Murnau als Regisseur, der auch später in Hollywood ja Karriere machte bis zu seinem tragischen frühen Tod, ist ja oft genannt eben als der Urheber dieses Films. Man muss allerdings sagen, dass auch der Hauptdarsteller Max Schreck natürlich, der im Theater sehr berühmt war und auch in zahlreichen Filmen damals auftrat, vor allem in der Stummfilmzeit, ein großer Star war und seine Verkörperung von Dracula und diese spezifische Interpretation auch mit der Maske und diesem speziellen Körpersprache, die er dafür entwickelt hat, dass die sehr wichtig und ikonisch wurde. Und dann gibt es den legendären Albin Grau, der hier Art Director und Co-Produzent war, der die Bildwelt dieses Films massiv mitprägte und der sehr starke Bezüge zum okkulten Untergrund damals hatte. Er war Mitglied der Fraternitas Saturni und hat diese okkulten Elemente des Films, wenn man zum Beispiel die Briefe sind in so hieroglyphenartigen, okkulten Symbolen geschrieben im Film. Wenn man sich das gefragt hat, das kommt tatsächlich wohl durch Albin Grau und diesen massiven Einfluss des Okkultismus auf den Film.
Wie genau lebt Nosferatu bis heute fort? Was ist sein popkulturelles Erbe?
Das ist sehr vielschichtig. Also Nosferatu ist natürlich ein ikonischer Film des Horrorgenres und es gibt ein direktes Remake aus dem Jahr 1979, wo Werner Herzog mit Klaus Kinski in der Hauptrolle das Ganze doch relativ nah am Original neu verfilmte, auch wenn er es selbst wohl eher als Hommage sieht, aber das ist schon sehr getreu. Genauso hat Stephen King in seinem Roman und in den Verfilmungen dieses Romans Romans Auch Salems Lord, brennen muss Salem auf Deutsch, eine solche Vampirfigur mit kahlem Schädel und diesen verlängerten Schneidezähnen und so weiter als eine Wiedergeburt dieses Nosferatu-Vampirs beschworen. Dann gibt es auch in der Musikkultur, im Gothic-Rock speziell, also in der düsteren Rockmusik, gibt es eine Band, die Nosferatu heißt. Es gibt bei dem deutschen Projekt Sopro Eternus, gibt es in den frühen Platten starke Bezüge zu dem Film. Und natürlich ist jetzt ein Remake angekündigt, um zum Film zurückzukommen. 2023 will der junge Regisseur Robert Eggers von The Witch den Film mit Willem Dafoe neu inszenieren.
Also ein Film mit großer Nachwirkung, ein wichtiger Beitrag zum Horrorfilm. Nosferatu war ja nicht der einzige Klassiker 1922. In seinem Schatten steht der schwedisch-dänische Film Hexan von Benjamin Christensen. Inwieweit sind die Filme vergleichbar?
Hexan ist nie so berühmt geworden, weil er zunächst mal ein Essayfilm ist, wie man heute sagen würde, ein halbdokumentarischer Film, der natürlich stark inszeniert wurde, dessen Intention es aber ist, die Geschichte der Hexen und der Hexenverfolgung durch die Jahrhunderte darzustellen und zu kommentieren. Und deswegen ist Nosferatu als Spielfilm vermutlich der populärere Film. Man muss allerdings sagen, dass Hexan von Benjamin Christensen revolutionäre Spezialeffekte, auch so Stopptricks bereits hat, mit denen er arbeitet. Er hat sehr ikonische Bildwelten über die Masken, über die Bildarrangements, die sehr liebevoll hier gemacht sind. Der Regisseur selbst tritt hier als Dämon und als Teufel auf und so weiter. Also das ist schon ein sehr spezieller Film, der die Inquisition, die Verhörrituale, den Hexenhammer und all diese Aspekte diskutiert und durchaus wissenschaftliche Ansätze dabei verfolgt. Er kommt auch auf den feministischen Aspekt, dass eben die Hexenverfolgung auch eine Verfolgung der Weiblichkeit der Frauen war. Und ist damit hochaktuell. Also es ist immer noch ein Film, der, obwohl er natürlich veraltete wissenschaftliche Ansätze nutzt, heute noch sehr aktuelle Ansätze uns präsentiert.
Er ist sehr aktuell, aber hatte Hexan denn auch eine vergleichbare Nachwirkung?
Also Nosferatu ist mit Sicherheit der Film, der in der Popkultur stärker wahrgenommen wurde. Aber im Underground, in der Punkkultur, in der Industrialkultur, da ist natürlich Hexan der wichtige Film. Es gab in den 60er Jahren eine mit William S. Burroughs, dem berühmten Cut-Up-Literaten, vertonte Neufassung des Films, eine etwas kürzere, wie ohnehin verschiedene Soundtracks und Live-Präsentationen von Hexan bekannt wurden. Und Bilder aus dem Film tauchen immer wieder auf Plattencovern und so weiter. Und mittlerweile, der Film wurde mehrfach restauriert, ist auch in Deutschland eine restaurierte Neuauflage des Films auf einer aufwendigen Blu-ray in Vorbereitung.
Diese Blu-ray vom Film Hexan kommt voraussichtlich im Sommer heraus. Den Film Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, den gibt es in einer überarbeiteten, restaurierten und digitalisierten Fassung der Murnau-Stiftung auf DVD und Blu-ray, auch mit einem 20-seitigen Booklet. Beide Filme, Hexan und Nosferatu, werden in diesem Jahr 100 Jahre alt und ich sprach darüber mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger.